Vor ein paar Monaten bin ich am Morgen erwacht und habe mir so den Körper wehgetan. Dann habe ich das Rahel gesagt und der Rahel hat gesagt, ja, Mann in deinem Alter. hat sie gesagt. Und dann habe ich aber gleich einen Doktor angerufen. Und der Doktor hat gesagt, Herr Schmid, jetzt müsst ihr ruhig bleiben, direkt in Notfall gehen. Ich habe das gemacht, ich bin im Notfall, hatte viele Leute da, ich bin sofort dran gekommen. Und dann haben sie mich stundenlang untersucht, Geräte angehängt, Blut genommen. Und etwa so nach einer Stunde kam die Ärztin zu einem Block in den Hängen und hat gesagt, Herr Schmid, es ist alles in Ordnung, es ist eine kleine körperliche Verspannung. Ich hatte Schwein dort. Aber so der Moment, wo die Ärztin die Diagnose vorliest, das ist ein unangenehmer Moment. Und wir kennen auch zusammen den Moment, wo die Ärztin nicht eine gute Diagnose liest. Und einerseits will man sie so ein bisschen ausblenden, auf der anderen Seite hilft es ja nicht, ehrlich daher zu schauen. Und wir haben heute einen Text, der so ein bisschen wie eine Diagnose ist. Es ist ein Text, den man eigentlich nicht so gerne liest. Es ist ein schwieriger Text. Und gleich ist es eine Diagnose, die Gott der Menschheit, die er erschaffen hat, macht. Ich habe der Predigt den Titel «Das Gericht» gegeben. Also in einem Gericht sieht man, was passiert ist und was es vielleicht braucht, für dass man das wieder könnte richten, gerade richten. Ein ehrlicher Blick ist manchmal schwierig und doch irgendwo hilfreich. Probiert das Bild ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, wenn wir den Text lesen. Ihr könnt den Text hier vorne sehen. Ich lese aus Genesis 3. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange. Weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Den Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagen vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Wir sind ja der Predigserie dran zu Genesis 1 bis 12, zu diesen Schöpfungstexten. Und wir haben gesehen, dass die verschiedenen Texte eine Art Leuchttürme sind. Sie sind Leuchttürme, die uns so ein bisschen auf unserem Lebensweg helfen wollen, navigieren, dass wir mit unserem Lebensschiff nicht Schiffbruch erleiden. Und wir haben schon die ein oder andere Leuchttürme anschauen. Genesis 1 und 2 haben wir gesehen, Gott erschafft Himmel und Erde, er erschafft Menschheit im Zentrum von diesem Universum, Menschheit das Gegenüber zu Gott, wo in einer tiefen Beziehung mit dem Gott soll leben. Er hat sie als Mann und als Frau geschaffen und miteinander sollen sie Gottes Wesen, Gottes Liebe, Gottes Art in die Welt reflektieren. Und wir haben dann gesehen, dass Gott am Adam stellvertretend für alle Menschen den Auftrag gibt, schau zu dieser Schöpfung, schau zu diesem Universum, zu diesem Garten, zu dieser Erde, du sie bebauen, du sie bewahren, der Auftrag vor Arbeit. Und an Eva, stellvertretend für alle Menschheit, hat er den Auftrag gegeben, lebe nicht alleine, lebe in Gemeinschaft, in grossen, in kleinen Gruppen, der Auftrag zur Gemeinschaft. Das ist der erste Leuchtturm, der Orientierung gibt. Und dann haben wir über die letzten paar Wochen einen zweiten Leuchtturm angeschaut, der Leuchtturm Genesis 3, Sündenfall. Wir haben gesehen, in diesem Garten ist, von wo wissen wir nicht, eine Schlange. Und die Schlange hat einen giftigen Biss. Sie flößt am Menschen das Gift ein. Gott ist nicht glaubwürdig, man kann ihm nicht ganz trauen. Du musst selber zu dir schauen. Und das Gift, das wirkt sich durch den ganz menschlichen Körper durch, bis der Mensch letztlich stirbt dran. Letzte Woche hat der andere in den Text ausgelegt, Gott konfrontiert Menschheit, Adam und Eva, und stellt Fragen. Und an diesem heutigen Tag schauen wir den Text an, wo nicht mehr die Menschheit redet, sondern Gott redet. Gott nimmt Bestandesaufnahmen auf von dem, was dort passiert ist, und spricht sein Urteil, seine Diagnose über diese Situation. Ich bin vor ein paar Jahren einmal Zug gefahren, habe eine Karte gesehen, dort liegen. Vielleicht kannst du es dir zeigen, es war eine Karte von Amnesty International. Und dort ist drauf gestanden, es geschieht nicht hier, aber jetzt. Und gemeint war dann der Krieg in Kongo, ganz ein wüster Krieg zu dieser Zeit. Und ich weiss noch, als ich so die Karte in den Händen hatte, es passiert nicht hier, aber jetzt, dass wir irgendwo rein. Und in dem Moment ist in diesem Zug eine Frau aufgestanden, die hatte einen Pullover an, der hinter einem Schriftzug getroffen hatte. Und dort ist drauf gestanden, haltet die Welt an, ich will aussteigen. In dem Moment habe ich gedacht, es passiert jetzt und aber auch hier. Also die Not, wo wir Menschen drinnen sind, das Leiden, das Leid, passiert jetzt hier. Und die Karte, die habe ich so als Erinnerung genommen, bei mir in die Bibel hineingetan, und seither ist sie dort. Und erinnert mich gleich wieder daran, es passiert jetzt und es passiert hier. Der Mensch, haben wir gesehen in diesen Texten, hat von Gott eine Freiheit bekommen. Und die Freiheit, die beinhaltet, dass der Mensch das Potenzial hat, die Freiheit hat, sein Leben und das Leben von anderen Menschen kaputt zu machen. Du und ich haben die Freiheit bekommen. Und das ist irgendwie ganz düster, ganz schwer zu ertragen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Medien schaut in der letzten Zeit. Das irgendwie auszuhalten. Die Freiheit ist irgendwo da. Und gleichzeitig aber kommt mit der Freiheit die Verantwortung für die missbrauchte Freiheit, Verantwortung zu übernehmen. Gott konfrontiert den Mensch und sagt, mit dieser Freiheit, die dir gegeben wurde, mit dieser Freiheit, die wir missbrauchen, kommen Konsequenzen. Und wir wollen miteinander durch diesen Text durchgehen und schauen, was das für Konsequenzen hat. Und aber dann um einen zweiten Teil, wie Gott darauf reagiert, wie er es wieder richten will. Kannst du die nächste Folie zeigen? Gott, nachdem er Fragen gestellt hat, Adam und Eva, rett. Und zuerst rett er zu der Schlange und sagt, die Schlange, sie soll ein starkes Wort verflucht sein. Das Wort bedeutet, dass Gott sein Angesicht von der Schlange abwendet. Sagen bedeutet zuwenden, Fluch bedeutet abwenden. Gott wendet sich von der Schlange ab und sagt, sie soll Staub fressen. Nicht ganz sicher, was das bedeutet, aber auf jeden Fall spricht er dort aus, die Beziehung zwischen Mensch und Schlange, sie ist prägt von einem Zyklus von Gewalt. Der Mensch, der eine Schlange auf den Kopf steht und die Schlange, die zurückbeisst, die Fersen beisst, es ist ein Zyklus, der über die Jahrhunderte geht, von Gewalt zwischen Schlange und Menschheit. Eine Negativspirale. Und er hat Gott zu der Eva, die Eva, die stellvertretend für die ganze Menschheit den Auftrag zur Gemeinschaft hat bekommen. Und er sagt zur Eva, und spannend ist, Gott verflucht die Eva nicht. Er wendet sein Gesicht nicht ab. Im Gegensatz zur Schlange. Sondern er bleibt in Beziehung mit der Eva und sagt aber, die Gemeinschaft, der Auftrag zur Gemeinschaft, der wird schwer werden. Anhand von Geburt wird das illustriert. Zu dieser Zeit 50% der Frauen haben Geburten nicht überlebt. Beziehung, Familie, das wird schwer werden. Und er sagt eine zweite Diagnose. Beziehung von Mann und Frau oder Beziehungen grundsätzlich, sie prägt von Missbrauch. Die Frau sehnt sich nach einem Mann und gleich der Mann wird herrschen. Und das ist etwas, wenn wir in alle Kulturen dieser Welt hineinschauen, durch alle Jahrhunderte durch, da ist ein Machtgefälle, das missbraucht wird. Eine Diagnose. Und er wendet sich Gott am Adam zu. Der Adam, der stellvertretend für die ganze Menschheit den Auftrag hat bekommen, schau zu dieser Schöpfung, tu sie bewahren. Und auch hier, Gott verflucht den Adam nicht, er wendet sein Gesicht nicht weg vom Adam, er bleibt ihm zugewendet, aber er sagt, aber der Ackerboden, dort wo du den Grundauftrag hast bekommen, dort wird es schwer werden. Schweiß wirst du haben. Dornen und Disteln werden wachsen, wenn du dein tägliches Brot erarbeiten musst. Und Gott führt sogar noch weiter aus und sagt, und an einem Tag wirst du wieder zurück zum Staub werden. Zurück zum Staub gehen. Du wirst sterben. Ganz eine düstere Diagnose, wo Gott über die Menschheit ausspricht. Mensch, der seine Freiheit genommen hat, missbraucht hat und jetzt mit Konsequenzen konfrontiert ist. Da ist aber ein Lichtblick in diesem Text drin. Und zwar sehen wir, dass Adam und Eva, und da sehen wir beim Lichtblick, nicht gerade sofort sterben. Innerlich sind sie wahrscheinlich gestorben, aber äußerlich leben sie noch. Und wir sehen, dass sie äußerlich weiterhin am Leben bleiben. Adam und Eva überkommen Kinder. Die Menschheit bleibt am Leben. Auch wenn früher oder später Adam und Eva und alle Menschen werden sterben. Es ist ein Lichtblick, Gott schenkt der Menschheit Zeit. Es scheint, als ob Gott etwas im Sinn hat. Und dann ist ein zweiter Lichtblick. Gott bringt Fell von unschuldig geschlachteten Tieren und kleidet Adam und Eva mit diesen Fell. Auf die eine Seite zieht Gott den Mensch ganz zur Verantwortung für seine missbrauchte Freiheit. Und auf die andere Seite scheint es, der Mensch, wo Gott das sieht, nicht fähig ist, diese Konsequenzen zu tragen. Und so ist ein kleiner Hoffnungsschimmer. Gott kleidet die Menschen mit Fell von unschuldigen Tieren. Da kommt etwas oder jemand in Zukunft, wo die Verantwortung wird können tragen. Ein kleiner Lichtblick in dieser düsteren Geschichte. Ihr seht am ersten Teil, es ist eine zerbrochene Welt, Beziehungen der Menschen zueinander und zur Umfeld ist zerbrochen. Das ist die horizontale Beziehung der Menschen untereinander. Und im letzten Teil von diesem gelesenen Text geht Gott noch weiter und sagt, aber jetzt, wo der Mensch die Beziehung untereinander abgebrochen hat, da zerbricht auch eine vertikale Beziehung, nämlich Beziehung zum himmlischen Vater. Der Mensch wollte anstelle von Gott sein, wollte Herr und Gott über sein eigenes Leben sein. Ich könnte vielleicht sagen, mit blutigen Händen kommt der Mensch vor Gott und Gott sagt, so kannst du nicht vor mir kommen. Und Gott führt Adam und Eva aus dem Garten, aus dieser Gegenwart von Gott raus und zersperrt den Weg zum Baum vom Leben, den Gott selber ja repräsentiert. Zersperrt den Weg. Also, es ist ein völliger Zerbruch von allen Beziehungen, die hier dargestellt wird. Der Mensch, der die Beziehung untereinander, die horizontale und die vertikale Beziehung zu Gott, abgebrochen hat. Und man kann vielleicht sagen, der Mensch ist ein Fremder geworden. Der Mensch ist sich selber fremd geworden, er kennt sich nicht mehr. Er kennt seine Mitmenschen nicht mehr, er kennt sein Umfeld nicht mehr und sogar Gott gegenüber ist er zu einem Fremden geworden. Die Bibel verklagt diesen Zustand nicht einfach pauschal, aber die Bibel klagt den Zustand der Menschen an. Und im Psalm 13 wird das ganz auf eine eindrückliche Art sichtbar. Kannst du es dir zeigen? Ich möchte das lesen. Hier klagt der Mensch über seinen Zustand. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schau doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und mein Widersacher sich freue, dass ich wanke. Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Der Psalm geht von Klagen zu Bitte zu Lob. Manches Jahr später, Jesus von Nazareth. Gott selber verkörpert, Gottes Liebe, die auf dieser Welt gewandelt ist, geht ans Kreuz. Und hier sehen wir, wie der Strudel der Menschheit das Destruktive seinen Tiefpunkt erreicht. Gott, der ans Kreuz geschlagen wird und die Menschen, die ihre Hände Unschuld waschen und sagen, es müsse so sein. Dort sehen wir, dass die Menschheit am Tiefpunkt ist angekommen, wo sie der Gott vor Liebe kreuzigen. Und wir, ich, Teil davon. Und gleichzeitig ist genau der Tiefpunkt, der Moment, wo Gott einen grossen Sieger ringt. Es gibt ein Bild von einem grossen Rad, das dreht. Das Rad von der Menschheit, das dreht und das niemand stoppen kann. Das destruktive Rad. Und Gott, der sich dem Rat in die Speichen wirft. Und in dem Moment, wo Jesus an dem Kreuz stirbt, wirft er sich dem Rat in die Speichen und stirbt. Und das ist aber der Moment, wo das Rad zu einem Halt kommt und das grosse Rad in eine andere Richtung bewegt wird. An dem Moment, wo Jesus an dem Kreuz gestorben ist, bewirkt Gott Vergebung von der Sünde. Wie, wissen wir nicht genau. Aber dort ist etwas passiert, wo das Rad der Menschheit in eine andere Richtung lenkt. Und wir sehen, dass 3 Tage später der Jesus von den Toten aufersteht und dann ist es ein neuer Morgen. Es ist ein neuer Tag, es ist eine neue Woche, es ist eine neue Schöpfung. An diesem kleinen Ort, bei der einzelnen Person, hat etwas ganz Neues angefangen und das verbreitet sich in die ganze Welt aus. Gott, der die Menschheit, die so eine schlechte Diagnose hat bekommen, will heilen. Ich bin der Überzeugung, dass wir in unser Vatergebet sehen, wie Gott die Menschheit wieder richten will. Wieder heil machen. Kannst du uns die Folie zeigen? In unser Vatergebet, wir haben über das letzte Jahr angeschaut, sehen wir Schöpfung, Sündenfall, Wiederherstellung. Gott erschafft am Anfang Himmel und Erde. Ein Ort, wo Gott und Mensch in einer tiefen Beziehung sind. Und im Sündenfall sehen wir, dass Gott den Mensch aus Eden, aus seiner Gegenwart verbannt hat. Und in unser Vater sehen wir, wie die Beziehung zu Gott aufgrund vom Kreuz wiederhergestellt wird. Gott lehrt uns zu beten, unser Vater. Und es ist ein Bitte, dein Name, dein Reich, dein Wille soll geschehen. Und wir sehen, dass Gott am Adam am Anfang den Auftrag hat gegeben zur Arbeit. Er soll arbeiten, die ganze Menschheit mit ihm. Und wir sehen, dass der Erdboden, dass das Arbeiten mühsam ist, schwierig. Und in unser Vater sehen wir, bitte um das tägliche Brot. Gott soll es versorgen. Und wir sehen, dass am Anfang Gott an Eva stellvertretend für alle Menschen den Auftrag hat gegeben zur Gemeinschaft. Und wir sehen, die Gemeinschaft, die zerbricht. Und in unser Vater sehen wir, wie die Bitte die Menschheit wieder herstellen will. Vergib uns unsere Schuld, wie wir allen vergeben. Und wir wissen nicht genau, woher dass die Versuchung, die Schlange kommt. Aber wir sehen, sie ist da. Und in unser Vater sehen wir, wie Jesus uns anleitet, zu bitten, erlöse uns von dieser Schlange, von dieser Versuchung, vom Bösen in uns innen. Also ja, Überzeugung, da ist ein Leitfaden drin, wie könnte man sagen, eine Art ein starkes Medizin, dass die ganzheitlich zerbrochene Menschheit langsam wieder heil kann werden. Ich bin, da kannst du jetzt die nächste Folie zeigen, vor manchem Jahr durfte ich ein Praktikum machen. Bei der GDV, Gemeinschaft der Versöhnung. Es ist in Winterthur, Marseille, aber auch in Jerusalem. Und der Marcel Rebiay, vielleicht kennen die einen oder anderen, er hat diese Gemeinschaft dort gegründet und hat erst ein kleines Büchlein rausgegeben zum Unser Vatergebet. Ich habe das gelesen. Und man sieht dort, es geht an Marcel einerseits darum, dass wir das Lehren beten, das Gebet. Aber es geht ihm nicht nur um das Gebet. Es geht ihm darum, dass da eine Gemeinschaft entsteht, die das Gebet verkörpert, die das Gebet lebt. Sie nennen sich Gemeinschaft der Versöhnung. Und es geht hier um eine ganzheitliche Versöhnung. Es geht hier um eine Versöhnung zum himmlischen Vater. Zu dieser Beziehung zu Gott. Es geht aber auch um ihn, um die Versöhnung zu den Menschen untereinander. Sie arbeiten mit Muslimen und mit Juden zusammen. und probieren, Menschen zusammenzubringen. Ich durfte einmal mit ihnen gehen, das war in Hebron. Dann haben wir in das Westjordanland reisen, das war möglich. Dann. Und wir konnten eine palästinensische Familie besuchen. Und das war ein Mann, der hat uns in Empfang genommen. Das war schon lange Beziehung zur GDV. Und ich weiss, er hat uns in sein Haus eingeladen, an seinen Tisch, und wir durften dort zu Nacht essen. Und ich war ganz ein Fremder, ich habe die nicht gekannt. Und ich weiss, er hat mich dann eingeladen und gesagt, weißt, mein Haus, das ist dein Haus. Und in der GDV haben sie mir dann gesagt, er meint das. Das ist nicht nur ein Satz, er meint das. Und wenn ich heute so nach Israel schaue, aber wir können auch in die Ukraine schauen, oder hier bei uns, in unserem Umfeld, Menschen, die danach streben, ein lebendiges Unser Vater zu werden, wo Menschen ganzheitlich versöhnt werden, ist nicht das das, was unsere Welt braucht heute? Es gibt, und mit dem möchte ich schliessen, in der, das nächste Bild, in der japanischen Kunst, Kintsugi heisst das, glaube ich. Ich weiss nicht, ich kann nicht Japanisch. Das ist ein zerbrochener Topf. Der ist kaputt gegangen. Und es gibt dort eine Kunstform, wo so zerbrochene Töpfe mit Gold wieder herstellen. Also die zerbrochenen Linien dort waren auseinandergebrochen. Und mit kunstvollem Handwerk wird mit Gold das wieder zusammengefügt. Der Topf wird stabiler, wird schöner, wird wertvoller, nachdem er wieder zusammengefügt wurde. Und Narben gehen nicht völlig weg, aber es ist wie eine Veredelung von diesen Narben. Wir leben in einer Schöpfung, die zutiefst von Gott geliebt ist und von uns Menschen zerbrochen. Und Gott, der das langsam, die tausend Scherben, wieder kunstvoll zueinander bringt. Das ist ein langer, ein schmerzhafter Prozess, aber es ist in den Händen eines guten himmlischen Vater. Und darum möchte ich zum Schluss das Unser Vater-Gebet. Zuerst alleine ein bisschen ausführlich beten und dann aber miteinander das Unser Vater-Gebet beten. Danke, Vater, begegnest du uns heute hier, jetzt, an diesem Ort. Danke, bist du da, Vater. Und danke, überraschest du uns immer wieder. Plötzlich, wo wir es nicht verdienen, wo wir es nicht erarbeiten können. Danke, hast du uns erschaffen. Und hast du uns zu deinem Ebenbild gemacht. Eine grössere Würde finden wir nie, als geliebt zu sein von dir, in deinem Ebenbild erschaffen. Und wir wollen dir bekennen, dass mir unsere eigene Freiheit immer wieder mal wichtiger ist. Dass wir Herr und Gott über unserem Leben sein und dass wir uns von dir gäng wieder mal lossagen, und dein Abbild uns innen zerbricht und dass wir diese Schuld nicht aus eigener Kraft können wieder gut machen. Danke, Jesus, dass du auf die Welt bist gekommen und am Kreuz die Welt mit dir versöhnt hast. Du hast das grosse, destruktive Rat von der Menschheit in dir hineingeworfen. Ich danke dir, dass seit der Auferstehung ein neuer Morgen und eine neue Schöpfung ist und dass wir an dem heutigen Morgen im Lobpreis, im Miteinander, im Austausch, in den Gebet gegen wieder etwas von dem spüren und erleben können, von dem neuen Morgen. Wir bitten dich, dass du uns befähigst, du die Heilige Geist, dass wir jeden Tag deinen Namen ehren, jeden Tag dein Reich suchen und uns jeden Tag deinem Willen hergeben und loslassen. Vater, du siehst unsere Aufgabe, unseren Beruf, unser Schaffen. Du weißt, vieles ist schwierig. Vieles ist mit viel Schweiß, mit Dornen und Disteln verbunden. Wir bitten dich, dass du uns jeden Tag unser tägliches Brot gibst. Dass du die Lernenden und Studierenden, dass du ihnen gern wieder das Gelingen schenkst. Ich bitte dich, dass du während der Arbeit von Umfeld bewahrst, dass du ein gutes Arbeitsklima schaffst, dort, wo wir gefordert sind. Und wir bitten dich für Menschen, die keine Arbeit und aber auch kein Essen haben, dass du zu ihnen schaust und sie versorgst. Vater, du weisst um die zerbrochenen Beziehungen um uns herum. Du siehst die Kriege in der Ukraine, die unwahrscheinlichen Nachrichten aus Israel, aber auch Ostafrika. Wir bitten dich, schaff du Frieden, Vater. Ich bitte dich um die Wahlen heute, dass die guten und fähigen Menschen gewählt werden. Wir bitten dich um Konflikte, die hier unter uns sind, dass du uns wieder anleitest, aufeinander zuzugehen, Schwieriges anzusprechen, einander Vergebung zuzusprechen. Vergib uns und hilf uns zu vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Du kennst die verführerischen Stimmen in unserem eigenen Leben. Du kennst die bösen Gedanken in unseren Köpfen. Mach uns frei, dass alle Ehre, dir sind und dass Frieden hier auf Erden kommen kann. Wir beten miteinander. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.